Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Falls Sie die Wochenzeitung Der Freitag kennen, wissen Sie Bescheid. Allen anderen sei gesagt, Der Freitag präsentiert allwöchentlich auf der wunderbaren Seite A bis Z ein kleines Lexikon zu wechselnden Themen. In der zurückliegenden Woche ging es um den Tiger und nicht ohne Grund. Wir leben laut chinesischem Horoskop 2022 im Jahr des Tigers. Die Wildkatze ist weiter bedroht, nun aber auch Symbol der Generation Z. Früher Sinnbild für Kraft, Energie, Potenz und Liebling der Werbung, dienen den Tiger heute auch als Metapher für drastische Erziehung und Corona. Unter dem Buchstaben M für Metapher gelangt Tobias Prüwer dann folgender Eintrag. Was wäre Dinner for One ohne Tigerfell als Stolperfalle? Gut abgehangen ist die Bemerkung, jemand sei als Tiger gesprungen und als Bettvorleger gelandet. Andere gehen für kleine Königstiger oder haben solche im Tank. Friedrich Nietzsche schrieb, der Mensch werde seine Tiernatur nie ganz ablegen. Er reite gleichsam auf dem Rücken eines Tigers in Träumen hängend. Und Karl Lauterbach warb Ende des vergangenen Jahres wortstark fürs Impfen. Sie könne nicht mit einem Tiger als Haustier leben. Apropos Haustier. Unter dem Titel Freiheit quergedacht ist auf den Hund gebracht, erklärte der Philosoph und Politiktheoretiker Rainer Forst in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, bei der Impfpflicht gehe es um die Abwägung zwischen der Freiheit des einen und der anderen. Die Gesundheit ist kein zu schützendes Gut neben der Freiheit, sie ist Bedingung und Teil meiner Freiheit. Wer mir die Gesundheit nimmt, nimmt mir meine Freiheit. Daher ist es problematisch, die Pandemiebekämpfung so zu rechtfertigen, dass der paternalistische Staat die Menschen vor sich selbst zu schützen sucht. Die Maßnahmen müssen vorrangig in Bezug auf andere gerechtfertigt werden. Sind sie gerechtfertigt, beschränken sie zwar die Willkürfreiheit, nicht aber die Freiheitsrechte in ihrem eigentlichen Sinne. Nimm das, Novak Djokovic, mögen Sie jetzt denken, falls Sie zu den Verfechtern einer harten Impfpflicht gehören. Die Tennisspielerin und Autorin Andrea Petkovic indessen erläuterte in der Wochenzeitung Die Zeit ironisch neidisch die asketischen Ernährungsgewohnheiten Djokovics und meinte zur Impfskepsis der serbischen Superstars: Wenn Novak darauf achtet, was er seinem Körper zumutet, finde ich das weitaus glaubwürdiger als jene junge Frau in New York, die mir vor einem Burger-Restaurant erklärte, dass sie sich nicht impfen lassen wolle, weil sie ihrem Körper keine toxischen Dinge zuführen wolle und dabei auch noch genüsslich an ihrer selbstgedrehten Zigarette zog. In der Süddeutschen Zeitung fragte sich der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen, wie die Causa Djokovic überhaupt ein solches Aufmerksamkeitsspektakel im Weltmaßstab auslösen konnte. Die Antwort, so Pörksen, verlangt den systemischen Blick, die Betrachtung eines Zusammenspiels von menschlicher Psychologie, medialer Technologie und digitaler Aufmerksamkeitsökonomie. Eben aus diesem Zusammenspiel entsteht, getrieben von Feedbackschleifen und Signalblitzen in der vernetzten Öffentlichkeit, die mediale Hyperfokussierung auf das bloß gefällige, bloß populäre und leicht zu verstehende Thema, und zwar zulasten von realpolitischer Brisanz und existenzieller Relevanz. Hinter dem Aufmerksamkeitsexzess stecken wir selbst mit unseren eigenen Wahrnehmungsgewohnheiten, die sich jedoch heute in nie gekannter Präzision ausbeuten lassen. Andererseits hat die medial gepushte Aufmerksamkeit gelegentlich auch ihr Gutes. Wenn sich etwa am kommenden Montag Millionen Menschen im ZDF den Film »Die Wannsee-Konferenz« von Matti Geschonek ansehen, dann werden die herausragenden Feuilleton-Kritiken sicher, dass ihre dazu beigetragen haben. Besser kann Fernsehen nicht sein, bemerkte in der Zeit Peter Kümmel. Der SZ lobte ein ruhiges, giftreiches, fesselndes Meisterwerk. In der Welt am Sonntag übt sich Springer-Chef Matthias Döpfner als Filmkritiker. Der Film ist eine Warnung, was passiert, wenn Sprache die Wahrheit versteckt. Am Ende lobt und motiviert Heydrich die Runde als Ärzte am deutschen Volkskörper. Zwei Teilnehmer heben noch einen Cognac und verabreden sich in der Innenstadt zum Puffbesuch. Draußen rollen die Limousinen. Heydrich klärt noch das Protokoll. Sprachregelung wie gehabt. Kleiden Sie alles in dienstliche Worte. Wir wollen ja niemanden erschrecken. Nur einer entzog sich dem allgemeinen Beifall. Der FAZ-Kritiker Andreas Kilb, bekannt für, sagen wir, selbstbewusst strenge Urteile. Kilb konzidierte zwar, Geschoneks Film werfe einen Blick in die bürokratischen Abgründe des Völkermords, doch der Darstellung fehle die nötige Schärfe. Der FAZ-Kritiker vermisste also genau das Merkmal, dessen Abwesenheit die anderen Kritiker gleichsam für den Clou des Films halten. Höchst offenherzig über den minderen Wert von Erinnerung und Gedenken äußerte sich in der Zeit die französische Schriftstellerin Yasmina Reza, deren neuer Roman Serge um die Reise einer jüdischen Familie in ein ehemaliges Konzentrationslager kreist. Von Iris Radisch angesprochen auf die berühmt-berüchtigte Auschwitz-Keule, die Martin Walser einst in den hiesigen Diskurs eingeführt hat, bekannte Reza: Oh ja, die Auschwitz-Keule, der Begriff gefällt mir sehr. Beim Besuch der Lager denkt man, wie furchtbar, wie schrecklich und stellt sich selbst ein gutes Zeugnis aus. Das ist eine Art und Weise guten Gewissens, die Geschichte zu glätten. Das Gedenken wird verhätschelt, Statuen werden aufgestellt, Orte und Gedenkstätten werden errichtet. All das dient der Beruhigung. Ich halte es für eine gefährliche Illusion zu meinen, das Gedenken würde bessere Menschen hervorbringen. Ich glaube nicht an die Besserung des Menschen. Nun, vielleicht ist Ihr Menschenbild, dem düsteren Horizont des Zeitalters und den wohlbegründeten Endzeitszenarien zum Trotz, weitaus positiver. Das wäre eigentlich ganz schön. Bedenken Sie nur, dass man Sie deshalb zu den Aufständischen zählen könnte. Der Berliner Tagesspiegel jedenfalls titelte: Positiv zu sein ist Rebellion.